Meine Damen und Herren, liebe Vera, herzlich willkommen. Diese Lesung ist ein Debüt und doch keines. Sie bildet zwar den Auftakt zu den diesjährigen Poesiesalons der Solothurner Literaturtage, ist aber auch eine Fortführung eines im letzten Jahr neu eingeführten Formats, bei dem anhand von ausgewählten Gedichten und im Gespräch mit deren Autorin oder deren Autor in ein Werk und in die Facetten einer lyrischen Stimme eingeführt wird. Und auch dieses Buch, Dies ist ein Abstandszimmer im Freien, ist ein Debüt und doch keines. Der knapp 80-seitige Gedichtband, der schon äußerlich mit viel Raffinesse daherkommt, ist zwar ein Erstling, versammelt aber Gedichte, die in einem Zeitraum von gut 10 Jahren entstanden und zum Teil auch schon in Literaturzeitschriften oder Anthologien erschienen sind. Vera Schindler-Wunderlich, die Autorin dieser genau 50 Gedichte, lebt schon seit gut 14 Jahren in der Schweiz, ist aber in Solingen geboren, das mir bislang nur vom Schriftzug ein Gütesiegel auf den Messerklingen des vererbten Silberbestecks her bekannt war. Dennoch möchte ich im Zusammenhang mit Vera Schindler-Wunderlichs Lyrik nicht das Bild der feinen Klinge oder der messerscharfen Beobachtungen bemühen. Liegt doch diesem Vergleich oder dieser Zuschreibung zugrunde, dass sie mit ihrer Sprache eine Trennlinie ziehen, ja schneiden würde. Bei aller Akkuratesse, Veras Gedichte haben vielmehr etwas Verbindendes, auch wenn sie Abstand nehmen und eben damit gerade Räume eröffnen. Wir werden mit der Lektüre von 7 Gedichten in diese Räume eintreten und dabei auch einen Blick in das Abstandszimmer dieser Autorin werfen dürfen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Du kannst gerne beginnen mit dem ersten Gedicht.
Das erste Gedicht wird gezeigt. Wirklich Südzimmer herein. Steht das da? Jawohl, bestens, danke. Südzimmer herein. Um 7:30, um 8 sind die Schränke noch dämmerig, der Tisch und sein Stuhl sich fremd. Draußen leuchten Kamine auf, die Lampe senkt den Kopf und die Bücher halten sich fest. Um 8:30, um 9 sind, um 10 sind die Möbel noch bleich, um 11 ein Zwinkern, ein Schrank blinkt auf, wird scheckig, halbiert und der Tisch 11:30 strahlt auf. Er kennt seinen Stuhl und die Bücher lehnen sich auf.
Wie Sie gemerkt haben, geht es hier um einen Sonnenaufgang, der ganz schön zeitlich taktiert daherkommt. Die eine erste Frage, die mich interessieren würde, ist, mit welchem Stilmittel, also beziehungsweise mit welcher Idee bist du an die Zeilentrennung rangegangen?
Tja, wie macht man eine Zeilentrennung, wenn man ein Gedicht schreibt? Wie macht man Enjambements? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und das Enjambement ist vielleicht dann eben doch die feine Klinge, die man dann anwenden kann, um einen Text, den man theoretisch auch als Prosa lesen könnte, um dem ein anderes Gewicht zu geben, andere Akzente zu geben. Wie das jetzt im Einzelnen war, dazu ist es vielleicht ehrlich gesagt zu lange her, dass ich das Gedicht geschrieben habe, muss ich ehrlich sagen. Aber man macht ja Zeilentrennungen, um Spannung aufzubauen. Um 7:30, um 8 sind die Schränke noch dämmerig, das ist ja ein Satz. Naja, dann denkt man, setzen wir mal ein Engagement nach 8, damit die Spannung aufgebaut wird und so weiter, soll ich das Zeile für Zeile fortfahren. Also ich muss sagen, das improvisiere ich jetzt, weil es eigentlich relativ intuitiv entstanden ist. Nach der zweiten Zeile schließe ich ja da mit dem Komma in gewisser Weise eine Übereinstimmung des Satzes eben mit dem Ende der Zeile. Der Tisch und sein Stuhl sich fremd, entsteht auch ein Spannungs kleine Spannung, draußen leuchten, ja was denn, fragt man sich, Spannung, Kamine auf und die Lampe, ja was. Senkt den Kopf und die Bücher, ja was, halten sich fest. Ja, ich glaube, Sie verstehen so ein bisschen, wie das funktioniert und wie man da in einem kleinen Text vielleicht noch andere Ebenen einbauen kann durch die Optik dieses Textes. Also ich würde da unterscheiden zwischen dem Papierkörper des Gedichtes und dem Klangkörper. Ich habe es ja anders gelesen, das haben Sie gemerkt, als es geschrieben ist. Ich habe jetzt nicht die Lampe, senkt den Kopf und die Bücher halten sich fest, sondern ich habe es so gelesen, als ob es alles hintereinander geschrieben wäre und habe dann Sinnabschnitte gemacht. Aber wenn man es nur liest, dann hat man den Mehrwert der Zeilenumbrüche.
Ein anderes Element der im Gegensatz zu den Zeilenumbrüchen ist die zeitliche Staffelung. Und die beginnt eigentlich ziemlich regelmäßig, also zuerst 7:30, dann 8:30, 9:30. Und dann geht es plötzlich hoch zu 10 und dann 11, eine Stunde später. Hat das damit zu tun, dass du, also angenommen, diese Situation, diese Szene sei in deinem Arbeitszimmer entstanden und du hättest dich dann effektiv wie die Lampe in die Bücher versenkt, warst du da in die Lektüre vertieft, dass du dann erst später, eine Stunde später erst den neuen Sonnenstand erkannt hast?
Ja, ich denke, es wird ja langweilig, wenn man immer nur so die gleichen Takte nimmt, immer nur halbe Stunden. Und irgendwann wurde es mir auch mit dem Gedicht, glaube ich, zu langweilig, das immer so genau aufzuteilen. Und dann kam ein bisschen Tempo rein und dann kam der Zeitraffer und dann war es plötzlich 12.
Zeit zum Mittagessen.
Nein, da war die Sonne da, da kam natürlich kein Mittagessen, dann habe ich angefangen zu arbeiten.
Es gibt da eine Parallelführung bei den Büchern und die Bücher, die halten sich fest, ungefähr Zeile 7 und dann gegen Ende und die Bücher lehnen sich auf. Ist das ein Gegensatz? Ist das nur lichtbedingt?
Das ist in erster Linie lichtbedingt. Kann sich ja jeder vorstellen, also unter grauem Licht wirken die Bücher etwas festgesetzt im Bücherregal und sobald differenziertes Licht darauf fällt, dann blinken sie und sie fangen an, ihr Wesen oder Unwesen zu treiben. Vielleicht halten sie sich auch gegenseitig fest oder sie lehnen sich auf, genau. Es kommt Leben in das Bücherregal, sobald die Sonne kommt.
Gut. Gehen wir zum zweiten Gedicht. Das ist eine ähnliche Struktur hat, einen ähnlichen kleinen Zeitabschnitt beschreibt. Also beim Vorhergehen waren es ungefähr 4 Stunden, jetzt beim nächsten sind es dann gute 40 Sekunden. Fensterplatz im Café.
Fensterplatz, Café. Sie, ganz in Rosa, sehen wir genau, mit schick geföhntem Grau auf feinem Strick, so tief im Sitz, wo wären Ihre Beine? Er, wie grau und will wohl jung, mit Baseballkappe, Ohrring, mit Zigarre. Sie macht nichts. Und er holt sie, trägt sie weg vom Rollstuhl, der ist grau und sie 1 Meter auf den Autositz. Er setzt sich nicht, er klappt den Rollstuhl zu und raucht Zigarre, Ohrring, schwarze Kappe, kracht mit ihr und Rosa Strick davon und raucht. Das wissen wir genau.
Bei diesem Gedicht fällt mir auf, dass es mit denselben Elementen zweimal arbeitet, ähnlich wie beim ersten. Das fast wie in einer Aufzählung, also geht es um das Rosa, die grau geföhnten Haare, der feine Strick, dann die Baseballkappe, der Ohrring, die Zigarre, die kommen im zweiten Teil des Gedichts nochmal vor, allerdings mit einer neuen Entwicklung. Und das ist ein Prinzip, das du auch schon im ersten Gedicht angewendet hast. War das, sagen wir jetzt mal, in der ersten Phase so, dass du diese Dualität dann auch gesucht hast, oder ist es ein Kind des Schreibens?
Ich denke, zur Poesie gehören Echos. Das Echos, Wiederholungen haben, glaube ich, immer schon etwas Magisches gehabt, würde ich mal sagen. Und also mir jedenfalls gefällt es, wenn ich in einem poetischen Text Elemente vom Anfang am Schluss nochmal höre, aber auf einem anderen Hintergrund. Und ich glaube, aus dieser Liebhaberei heraus habe ich versucht, die Elemente dann nochmal zu bringen. Abgesehen davon entsprachen sie auch der Geschichte, die sich da vor meinen Augen abspielte. Und so schließt sich der Kreis in diesen beiden Gedichten auch irgendwie. Und ich denke, das hat auch, es muss nicht sein, aber es hat manchmal ja auch was Befriedigendes, wenn sich ein Kreis schließt, oder?
Ja. An dieser Stelle möchte ich sagen, also wenn Sie irgendwelche Fragen haben an die Gedichte, an Vera Schindler, wunderlich, jederzeit sich einfach melden und dann können wir das klären. Diese Szene, Fensterplatz, Café, ist ja so eine klassische Szene, also wie man sich das vorstellt, vielleicht in Wien, wo es ja diese Kaffeehauskultur gibt. Das Café ist ja auch ein bevorzugter Schreibort für dich. Der Titel des Bandes heißt Abstandszimmer, das ja unter Umständen eben auch ein Café kann, ein solches Abstandszimmer sein. Gibt es, oder wie schaffst du für dich da die bevorzugte Schreibsituation?
Für mich muss eine Schreibsituation entfernt sein vom Alltag und dazu eignet sich eben tatsächlich das besagte Café sehr gut, weil man da eben von den Geschäften, die einen sonst bedrängen, eben einen Abstand hat. Und ich schreibe beispielsweise sehr gerne im Grand Café Hüggener in Basel am Barfüßerplatz mit einem wunderbaren Blick auf ein Altstadtensemble, das auch eine gewisse Harmonie und Ästhetik mir da eben an den Kaffeehaustisch bringt. Ja.
Und das Abstandszimmer ist ja eine Bezeichnung, die dir irgendwie zugeflogen ist.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also in diesem Band ist das Abstandszimmer sicher zu einer Metapher geworden, aber es hat auch einen Hintergrund. Es gab da einen Amtsausflug. Ich arbeite beim Dienst für das amtliche Bulletin. Es gab einen Amtsausflug vor einigen Jahren ins Parlament des Kantons St. Gallen und da heißt der Pausenraum der Rätinnen und Räte tatsächlich Abstandszimmer. Und als ich dieses Schild sah über dem Eingang zu diesem Abstandszimmer mit der historischen Rosentapete übrigens, ein großes Schild mit, ich glaube sogar Abstands-Zimmer, in dem Moment wusste ich, dass das ist das Wort, was ich schon lange gesucht habe. Das ist eine wunderbare Metapher. Ein Buch kann ein Abstandszimmer sein, ein Zimmer kann ein Abstandszimmer sein, ein Café, ein Zugabteil, ein Garten, was auch immer. Jeder hat sein persönliches Abstandszimmer. Ich habe es sofort natürlich notiert und nach Hause transportiert und schon wenig später entstanden zwei Gedichte, in denen das Abstandszimmer dann eine Rolle spielte.
Wir kommen zum einen dieser Gedichte, in dem das Abstandszimmer vorkommt. Du hast jetzt etwas erwähnt, ein Notat zu machen und das dann mitzunehmen. Das ist so eine Vorgehensweise von dir. Also ich habe gesehen, du hast deine Mäppchen, wo du, sei es jetzt Beobachtungen, Wörter, Wortkombinationen, Metaphern aufschreibst und die sich dann in irgendeiner Weise dann wieder in den Gedichten wiederfinden. Und das nächste Gedicht, das wir jetzt hören, ist im Gegensatz zu den ersten beiden, wo es um ganz konkrete Situationen ging, ein sehr stark komplexes und sehr stark von verschiedenen Impressionen und Situationen geprägtes Gedicht.
So kurz. Drunter und drüber. Wir sind im Anstandszimmer, Rumoren in der Mühle der Tage. Stunden werden geputzt, geschält, zerkocht und zersprochen. Verstehe ich nicht. Wir sagen, das verstehe ich nicht. Sprich einfach Subtext. Doch Subtext verstehe ich nicht. Ich folge nicht. Dann sprich Subtext im Sinne von Hunger, Sammeln, Kummer, von Anlass zum Rasen, zur Keiferei, von Anstand und Abstand. Geh unter, sprich Untertext. Doch Untertext liegt über Untertext und drunter mittelt Gott uns seinen Subtext. Den vernehme ich nicht. Also ins Abstandszimmer. Am Anfang steht der Abstand, folgt der Subtext, Text, darauf das Ohr. Wir hören, was der Text rät. Dann nimmst du diese Sprache und folgst ihr.
Ausgangspunkt für dieses Gedicht ist eine Alltagssituation. Ein beschwerlicher Alltag, in dem es um einfache Tätigkeiten wie Putzen, wahrscheinlich Gemüse schälen, Kochen, alltägliche Gespräche, die vielleicht nichtssagend sind. Und dann kommt die zweite Ebene des Subtexts, also dass man der Alltagssituation, die vielleicht verfahren sein sollte, einen anderen Text unterlegen sollte. Inwiefern sind dann die Gedichte solche Subtexte? Oder sind die Gedichte die Metatexte dazu?
Tja, es ist ein verwirrendes Gedicht und auch eine verwirrende Frage für ein verwirrendes Leben in einer verwirrenden Welt und in einem verwirrenden Alltag. Und das spiegelt das Gedicht vielleicht ein bisschen wider. Es lässt sich, glaube ich, letztlich nicht ganz auflösen. Dafür ist es eben auch ein Gedicht, so wie sich das Leben auch nicht ganz auflösen lässt, der Alltag nicht ganz auflesen lässt, auflösen und auslesen vielleicht auch lässt. Es ist ja ein Gedicht, in dem gerungen wird um Verständnis, eigentlich um Kommunikation und in dem entdeckt wird, dass Sprache ja immer viele Ebenen hat und selbst die Forderung nach Subtext, also sag mal, was du eigentlich denkst und was noch darunter liegt, die muss auch nicht unbedingt immer die Lösung sein. Die kann die ganze Sache noch mehr zur Verwirrung bringen. Das ist so vielleicht ein Hintergrund dieses Gedichtes, aber wieso ein Gedicht selber ein Subtext ist, in gewisser Weise natürlich. Ist vielleicht jeder Text auch ein Subtext.
Weil erstaunlich fand ich, dass das gegen Ende oder im zweiten Drittel des Gedichts Gott auch einen Subtext spräche, den du nicht vernimmst. Inwiefern kann, also das habe ich irgendwie nicht verstanden, ich hätte Gott jetzt immer auf einer höheren Ebene angesiedelt und nicht auf der unteren, der uns einen Subtext zuweist oder zuspricht.
Tja, so ein Subtext ist natürlich was Gefährliches. Also ein Subtext hört man nicht so gerne oft und ich denke mal, dass das Gott auch auf vielen verschiedenen Ebenen kommuniziert, eben nicht zuletzt auch also durch seine Menschwerdung, sage ich jetzt mal ganz klassisch theologisch, also ist durch einen Subtext, den man vielleicht auch nicht versteht oder auch nicht vernimmt oder erstmal nicht vernimmt. Im Kontext dieses Buches sind da auch noch verschiedene Gedichte, die dieses Thema Subtext Gottes sozusagen auch aufgreifen und vielleicht theologisch etwas ausführen.
Und wie verhält es sich dann mit der letzten Zeile oder mit den letzten beiden Zeilen? Dann nimmst du diese Sprache und folgst ihr. Das ist ja eigentlich aus einem ganz anderen Kontext rausgenommen. Meines Erachtens finde ich das eine sehr poetologische einen sehr poetologischen Ausgang dieses Gedichts, weil er stellvertretend ist für die Arbeit, die du mit der Sprache in den Gedichten machst. Ist das eine Interpretation, die zu weit führt? Ist das eine Interpretation, die zu wenig weit führt?
Dann nimmst du diese Sprache und folgst mir Entschuldigung, ich glaube, ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, stellvertretend für die Arbeit, die ich mit den Gedichten.
Die Arbeit mit der Sprache.
Die Arbeit mit der Sprache.
In den Gedichten. Also inwiefern ist die Sprache das Material, das du bearbeitest, in das du hineinhörst, das du abklopfst?
So kann man es auf jeden Fall sehen, natürlich, dass das Sprachmaterial, das in der Welt herumfliegt, natürlich das ist, das ich einfange, das ich gliedere, das ich sortiere, dem ich in gewisser Weise auch folge. Aber im Kontext dieses Gedichtes kann es natürlich auch noch was anderes heißen. Wobei also das, was Sie jetzt da verstehen, das gilt dann ja genauso wie das, was ich jetzt damit intendiert habe.
Was war deine Intention?
Ich brauchte einfach einen guten Schluss für dieses Gedicht. Ehrlich gesagt, es muss ein guter sein, muss, Zitat, Ende. Nein, es muss einer sein und im Leben ergeben sich ja dann manchmal Situationen. Ich saß gerade in Berlin in der Küche einer Lyrikerin mit einer Nicht-Lyrikerin und ich fragte diese Nicht-Lyrikerin, wie sie die Gedichte ihrer Freundin, dieser Lyrikerin, die auch nicht einfach sind, verstehen könnte. Und da sagte sie frisch von der Leber weg, ach, das geht ganz einfach, dann nimmst du diese Sprache und folgst ihr. Ich dachte, das ist die Lösung. Diese Nicht-Lyrik-Schreibende, die die hat die Lösung gefunden. Das schreibe ich jetzt erstmal dahin und dann gucke ich mal, was das Gedicht, was dieser Satz mit dem Gedicht macht und das Gedicht mit diesem Satz. Und ich denke da, das oszilliert in verschiedenen Bedeutungen.
Also insofern würde ich anbieten, dass man das Gedicht nochmal hört.
Gerne, ja.
Ja, gern.
Der Obertext und Subtext sind Synonyme, das ist wichtig.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, eine Germanistenfrage, wahrscheinlich eine Linguistenfrage. Und das ist natürlich jetzt ein fast unbekümmerter, poetischer Umgang mit diesen Begriffen. Untertext gibt es in dem Sinne auch nicht, das habe ich erfunden, weil ich diese Situation noch dramatisieren wollte, steigern wollte. Es führt die Sache natürlich auch ein bisschen ad absurdum, denn was ist tiefer, Subtext oder Untertext, ist ja im Grunde das Gleiche, aber in einer so dramatischen Situation verstehe ich nicht, was bedeutet das, weiter, das Graben unter den Textschichten, da kann man sich dann auch mal, kann man in der Terminologie, wird die Terminologie vielleicht auch ein kleines bisschen absurd und ist auch nicht linguistisch exakt belegbar. Aber die Frage trifft ins Schwarze.
Man hat die Assoziation zu Untertitel, wenn man Untertext hört auch.
Ah ja, also ja. Ja genau, das ist noch eine andere Ebene zum Film, der sich abspielt. Hm. Ja, ja, genau.
Wollen wir nochmal hören, den Text? Hm? Kannst du nochmal zurück? Gerne, ja.
Diesen
Text, drunter und drüber, genau, ja.
Drunter und drüber. Wir sind im Anstandszimmer. Rumoren in der Mühle der Tage. Stunden werden geputzt, geschält, zerkocht und zersprochen. Verstehe ich nicht. Wir sagen, das verstehe ich nicht. Sprich einfach Subtext. Doch Subtext verstehe ich nicht, ich folge nicht. Dann sprich Subtext im Sinne von Hunger, Sammeln, Kummer, von Anlass zum Rasen, zur Keiferei, von Anstand und Abstand, geh unter, sprich Untertext. Doch Untertext liegt über Untertext und drunter mittelt Gott und seinen Subtext. Den vernehme ich nicht. Also ins Abstandszimmer. Am Anfang steht der Abstand, folgt der Subtext, Text, darauf das Ohr. Wir hören, was der Text rät. Dann nimmst du diese Sprache und folgst ihr. So einfach.
Kommen wir zum nächsten Gedicht, das heißt Versetzt. Mein Lieblingsgedicht dieses Bandes. Vielleicht kann ich schon darauf aufmerksam machen, wieso das mein Lieblingsgedicht ist, weil es spielt eben wieder mit dem Zeilenschluss, in dem die Wörter, die in einer Zeile sind, jeweils auf der nächsten Seite mit einer kleinen Verschiebung wieder aufgenommen werden, ergibt sich wie eine neue Bedeutung dieser Wortreihen. Und das passt natürlich wunderbar zum Titel Versetzt, der aber auch eine Mehrdeutigkeit hat, der wir jetzt gerade nachspüren werden.
Versetzt. Als er rief, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben, da klang er wie ein alter Eigentümer, dem die Dachziegel faulen. Da war immer ohne Ende die Annahme einer Klasse von Handlungen, die ewig währt. Da starkste er ohne Hoffnung im Limbo und plauderte, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben. Als er versetzt wurde zu den Flüssen, die vergessen lassen und das Beste wieder wecken, als er schlucken musste und trank, da vergaß er das Vorfeld, die Annahme einer Klasse von Handlungen, die empört. Da blätterte er weiter und rief, immer darf jemand gehen, nie muss jemand bleiben.
Erstaunlicherweise ist jetzt die dritte Strophe nicht so gelesen, wie sie typografisch gesetzt ist.
Ich habe mich bemüht.
Ja, für mich klang das nach dem repetitiven, beklagenden Wiederholen einer selben Phrase. Aber so wie es jetzt gesetzt ist, ergibt sich ja eine neue Sinnhaftigkeit dieser Zeilen. Also,
liest du es bitte mal.
Also, wenn man sagt, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben. Klingt für mich anders. Was, also ist meine Interpretation dieser Zeilen jetzt eine andere als die deine?
Ich denke, es läuft letztlich auf dasselbe raus. Ich habe mich bemüht, irgendwie das Ganze ein bisschen zu binden oder ein bisschen Verwirrung zu stiften über das Zeilenende hinweg, aber es erinnert mich jetzt an den Anschlag von Glenn Gould, wie du gelesen hast. Ein gewisses Staccato, ein Legato, und ja. Das ist, finde ich, auch sehr gut. Also es ist interessant, wie man Gedichte dann auch durch den Lesestil unterschiedlich akzentuieren kann.
Durch meine Leseweise habe ich aber auch eine Interpretation dann angehängt, dass durch das typografische Neusetzen der Zeilen wie neuer Sinn entsteht. War denn das nicht auch intendiert, also bei der Zeilenbrechung? Also war das von Anfang an so, oder war das ein Prozess, der sich vielleicht beim Lektorat ergeben hat?
Nein, das war von Anfang an so. Das war von Anfang an so, dass eben diese Klage, immer muss jemand gehen, nie kann jemand, immer muss jemand gehen, muss man sagen, nie kann jemand bleiben, da ein bisschen verwirrt und durcheinander geworfen werden sollte.
Ja.
Durch diese Wiederholung und durch die etwas schräge Zeilensetzung.
Und durch diese Wiederholung entsteht ja eigentlich auch der Sinneswandel. Also ja. Indem man, wenn man die ersten Zeilen, immer muss jemand gehen, nie kann jemand bleiben, Vergleich mit den letzten beiden Zeilen, immer darf jemand gehen, nie muss jemand bleiben, so setzt da wie Versöhnung ein. Mhm. Ja. Und die Versöhnung ist dann gekoppelt an das Vergessen. Also das geht dann zurück auf die vierte Strophe, die ja einen direkten Bezug hat zu Dante Alighieris Commedia Divina, also Divina Commedia, mit den beiden Flüssen. Könntest du dazu noch was sagen?
Ja, parallel zu der Entstehung dieses Gedichtes war ich vertieft in die Lektüre der Göttlichen Komödie von Dante und befand mich also gerade am Ende des Purgatorios, in dem Dante, also in den letzten Gesängen, die Gelegenheit hat, von den zwei Flüssen Lethe und Oenoe zu trinken, um dann für das Paradies bereit zu werden. Der Fluss Lethe dient dazu, zu vergessen, was man, also vor allem böse Handlungen, schlechte Handlungen, zu vergessen. Und wenn man aus Oenoe trinkt, kommen gute Dinge, gute Erinnerungen wieder. Und so ist man dann eben disposto al salire alle stelle, heißt es, glaube ich, also bereit, um zu den Sternen dann emporzusteigen, zu den verschiedenen Himmelsebenen im Paradiso. Wir haben also lange diskutiert, der Verlag und ich, ob man da eine Fußnote, eine Anmerkung machen sollte in diesem Band, ob diese Information wichtig ist zum Verständnis dieses Gedichtes. Wäre es vielleicht doch gewesen, aber das ist noch ein anderes Thema. Inwieweit sollten Gedichte verortet werden und sollte diese Verortung in einem Gedichtband erscheinen? Das wäre noch ein anderes Diskussionsthema, zu dem Sie sicher auch viel zu sagen hätten als Leserinnen und Leser.
Wie wichtig ist das dir selber, dass die literarische Quelle als solche gut erkennbar ist? Oder inwiefern machst du sie so stark sichtbar, dass sie erkennbar ist?
Also in diesem Fall ging ich natürlich davon aus, dass jeder sofort wüsste, was gemeint ist. Stark sehr ohne Hoffnung im Limbo. Das ist etwas ironisch gemeint. Wenn ich dieses Gedicht vorlese, sage ich es meistens dazu, was der Hintergrund ist. In diesem Fall, wie gesagt, ist die Quelle nicht angegeben, aber das wäre vielleicht ein andermal nicht schlecht gewesen. Ich denke, ein Gedicht sollte bei einer ersten Lektüre irgendwie auch so funktionieren, ohne dass man Hintergrundwissen hat. Das wäre natürlich die Hoffnung. Das ist immer die Hoffnung, die man als Lyriker hat, Lyrikerin hat. Aber Anmerkungen können dann noch vielleicht eine Bereicherung ergeben, eine Zusatzinformation, die noch andere Verständnisebenen in das Gedicht hineinbringt.
Interessant ist ja, dass das eigentliche Bild des Flusses wahrscheinlich allen Lesern und Leserinnen bekannt ist und diese meditative Wirkung ja ohnehin auslöst. Also das gewählte Bild spricht für sich, aber hat dann die zusätzliche zweite Ebene, dass es mythologisch doch ziemlich stark aufgeladen ist. Ist das eine für dich gängige Arbeitsweise, dass du nach einem guten Bild suchst oder dass das sprechende Bild muss dann sich genügen, um dann eben auf die Quellenangabe verzichten zu können?
Das sprechende Bild muss sich genügen, um auf die Quellenangabe verzichten zu können. Ja. Es kommt, wie es kommt. Also muss ich da jetzt einfach ganz pragmatisch sagen, wenn ich ein Gedicht schreibe, dann mischen sich einfach Stimmen ein. Das ist ja auch der Titel dieser Solothurner Literaturtage, Stimmen. Und es geschieht einfach beim Schreiben, dass Stimmen mitsprechen wollen. Entweder Stimmen, die ich im Alltag wahrnehme, und das versuche ich auch in der Danksagung zum Ausdruck zu bringen. Die Welt ist voller Stimmen, oder auch Stimmen aus literarischen Werken, die ich gerade lese. Und wenn man diese Dinge dann zusammensetzt, ergeben sich plötzlich Analogien oder Sinnüberschneidungen, die einen dann selber erstaunen. Mhm. In diesem Fall hatte ich eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass plötzlich Dante in dieser Alltagssituation auftauchen würde. Das ist also fast noch ein Sakrileg, sich an diesen Text zu wagen, aber nun ist er da jetzt drin.
Genau. Auch hier sehr interessant, dass das eigentlich eine Alltagssituation, ein Alltagsausspruch, also O-Ton, der ist hier kursiv gesetzt, gekreuzt wird mit einem der ganz großen Meister. Der Umgang mit Quellen ist auch beim nächsten Gedicht ziemlich wichtig. Allerdings hat er da eine ganz andere Konnotation. Es geht um Why Beauty Matters.
Ich mache eine kurze Vorbemerkung. Dieses Gedicht entstand, nachdem ich im Zusammenhang mit meiner Arbeit im Internet recherchiert hatte. Ich glaube, es ging um das Lektorat einer Debatte zum Waffengesetz. Es ging auf jeden Fall um entweder Kriegsmaterialgesetz oder Waffengesetz. Und ich stieß per Zufall auf ein PDF im Rahmen der Website einer bekannten Schweizer Waffenfabrik, wo Werbung gemacht wurde für eine bestimmte Waffe. Why Beauty Matters. Sie schien kühl, doch sie entflammte uns auch, Pearl. Was sie leistete, zeigte sie nicht gleich. Und zwar, als sei sie zu leicht, zu klein, doch besser noch, als sei sie rund und fügsam und wolle in jede gewünschte Hand, fast fanden wir, ins Herz. Pearl schlief, doch schien uns die edelste Frucht im Hause. Granatäpfeln gleich, außen fast fahl, doch innen zersplitterte Kraft, die sich fein in Eingeweide mischt. Wir wollten sie. Wir wählten Größe und Gewicht, Anzahl ihrer Splitter, planten ihr Zuhause. Ein fernes Land, ein Bau, eine Tür, ein Raum, ein Bauch, eine Brust, ein gewünschtes Gesicht. Wir zahlten sofort.
Um welche Waffe geht es? Um eine Handgranate. Und ich glaube, die Firma darf man schon nennen, ist die RUAG.
Genau, RUAG.
Hier kommt ein Uns vor, das ist eigentlich neu, weil bislang waren es immer ein Ich oder ein Du. Wer spricht da?
Aber wir sind auch im Anstandszimmer. Also
ja, aber wer spricht also hier?
Tja, wer kauft solche Waffen, wer schaut sich solche Werbetexte an? Dieser Werbetext, ich habe den Link dazu auch in die Anmerkungen gesetzt, falls Sie Interesse haben, das nachzulesen. Dieser Werbetext drückt eine solche Ästhetisierung dieser Handgranate aus, eine Zärtlichkeit, eine freudige Gewissheit, dass diese Waffe wirklich das Leben verbessert. Also ein Leben, das wir uns natürlich nicht vorstellen können, aber eine fast schamlose Freude und Zärtlichkeit über die Qualität dieser Waffe. Und so habe ich mich automatisch in die Kundinnen und Kunden, die da bei der RUAG einkaufen, versucht hineinzuversetzen. Und dieses lyrische Wir sind dann in dem Fall, ich mal, die Kundinnen und Kunden, die da versuchen, Qualität zu finden.
Wenn wir noch ein Stück weitergehen, dann sind es ja schlussendlich die Politiker, die Parlamentarier, die diese Waffen kaufen oder dem Kredit dann zustimmen. Und indirekt sind diese Politiker ja die Vertreter unserer politischen Gesinnung. Sind dann letztendlich wir dieses Wir?
Das kann man eigentlich so sagen. Das ist eine Schlussfolgerung, die letztlich, ja, die so stimmt.
Direkt demokratisch begründet ist.
So ist es.
Also dann ist das Gedicht entsprechend auch anklagend. Oder demaskierend.
Ich hoffe, dass es das ist und ich hoffe, dass es das indirekt ist, denn zu schreiben, Handgranaten sind böse, das bringt es ja nicht und das weiß irgendwo jeder. Und ich habe versucht, das irgendwie auf eine indirekte, etwas harmloser scheinende Art zum Ausdruck zu bringen.
Wir haben ja noch lange über die letzten drei Worte gesprochen, wir zahlten sofort, weil sie ja was Doppeldeutiges anklingen lassen. Auf der einen Seite sind sie die hämische Handlung überzeugter Käufer, die sich von den Argumenten überzeugen lassen, dass das die Handgranate, die Waffe, die tatsächlich gewünschte Wirkung haben könnte, und sie dann umgehend zum Portemonnaie greifen und zahlen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Schuldzuweisung. Nicht?
Also ich denke, wer zahlt, ihm zückt nicht nur das Portemonnaie, sondern zahlt auch einen anderen Preis, wobei das natürlich ein komplexer Preis ist und eine direkte Schuldzuweisung da jetzt auch zu simpel wäre. Insofern habe ich versucht, durch diese drei Worte das einfach nur anzudeuten und mitschwingen zu lassen.
Hat sich das VPS gemeldet?
Noch nicht. Der Grafiker, unser Grafiker hat, glaube ich, sich an die Waffenfabrik gewandt. Der Grafiker, der dieses Cover gemacht hat, Entschuldigung. Ich glaube, den hat das so berührt, dass er der Ruhak geschrieben hat, nicht wahr? Frage ich jetzt gerade den Verlag und kam da eine Antwort? Und der Ruhak Amut. Also nicht, dass wir wüssten. Tja.
Aber es bewegt die Leser, dieses Gedicht.
Ich denke schon und ja, es ist sicher auch eine Sprachkritik, eine Sprache an der, eine Kritik an der Werbesprache, an der eigentlich relativ unreflektierten Werbesprache und die in keiner Weise eben das Wissen um die Wirkung dieser wunderschönen, passenden Handgranate wiedergibt. Ja.
Gehen wir zurück zum Ich und zum Du. Als letztes haben wir ein Liebesgedicht ausgewählt mit dem Titel Ich knüpfe mich an dich.
Ich knüpfe mich an dich. Ich knüpfe mich an dich. Ich weiß, ich würde schwanken. Meine Belange, sie stapeln sich vor dir, meine Ausweise, sie sind abgelegt bei dir und ich sammle deine Schnittstellen, deine Vergegenwärtigungen. Ich meine, ich bin eingefädelt, doch ich weiß, einmal muss ich einknicken und kalt werden. Man wird mich umziehen und kämmen, mich frisch halten und schließlich den Deckel über mir schließen. Eine Zeit lang über mich sprechen, dann weniger. Doch bin ich nicht eingefädelt, auch in meiner Verwesung bin ich nicht verknüpft. Was bedeutet mir ein Leistungsausweis? Stört mich ein strapaziöser Kopf beim Geschmack meiner Auferweckung? Ich knüpfe mich an dich. Ich weiß, ich würde schwanken.
Wer ist dieses Du?
Was würdest du sagen als Leser? Du sagtest, das sei ein Liebesgedicht.
Also im ersten Reflex dachte ich an das Gedicht. Also ein Gedicht an das Gedicht, das mich oder beziehungsweise dich als Autorin dann überdauert.
Also ich glaube, so hoch schätze ich die Lyrik wirklich nicht ein, dass sie mich der Trost im Sarg wäre, in einer so krassen Situation, dass der Deckel sich schließt und Gott sei Dank, ich habe ja ein Gedicht geschrieben. Also das Gedicht ist auf dem Duktus der Lektüre der Psalmen in der Übersetzung von Martin Buber entstanden. Es hat natürlich auch eine konkrete Situation als Auslöser, aber die Sprache, ich weiß nicht, ob Sie die Psalmübersetzungen von Martin Buber kennen, die sind einfach hinreißend, die sind unglaublich wild, leidenschaftlich, schroff, schräg. Und in diesem Hintergrund ist eigentlich dieses Gedicht, das ja auch eine eher unbeholfene Sprache hat, finde ich, mit großen, langen, langen Wörtern, die man eigentlich in der Lyrik niemals verwenden sollte, wie Vergegenwärtigungen oder Leistungsausweis. Auf diesem Hintergrund dieser Buber-Sprache ist dieses Gedicht entstanden. Vorausging eigentlich eine mehrstündige Totenwache am Bett meiner Schwiegermutter, die mich sehr bewegt hat. Und genau aus dieser Kombination und dem Wissen, dass sie auf die Auferstehung der Toten konkret gehofft hat, ist dieses Gedicht entstanden. Das ist die theologische, die vielleicht schockierende Ebene. Die harmlosere ist eben ein Liebesgedicht. Dass man diese Ebenen hat das Gedicht sicher auch. Ich knüpfe mich an dich, ist natürlich jetzt weder die Schwiegermutter noch das Gedicht, sondern Gott.
Also schon eine ewige Bindung als an einen lebendigen.
Genau,
schon.
Ja, durchaus, ja. Durchaus. Ja. Eben.
Weil ansonsten wäre es ja, also wenn es eine Knüpfung, eine Anknüpfung gewesen wäre an ein geliebtes Du, ein irdisches Du, dann wäre es ja nicht wirklich aufgegangen.
Es geht nicht auf.
Eben ja.
Das stimmt. Es schwingt irgendwie mit, aber es geht logisch nicht auf. Es ist zu spät.
Die ersten beiden und die letzten beiden Zeilen sind ja die gleichen. Heißt es dann auch, dass es was Gebethaftes haben soll?
Ja, ich liebe ja Echos und in dem Sinne ist es eigentlich auch die Freude am Echo, dass dann vielleicht nach dem Durchdeklinieren der krassen Details vielleicht dann einen etwas anderen Klang hat am Schluss. Mhm. Also Psalmen sind ja in dem Sinne auch meistens Gebete und ich denke zu dieser Gattung, zu dieser Literaturgattung und dieser existenziellen Gattung gehört dieses Gedicht, also von mir aus gesehen, auch.
Möchten wir es nochmal hören?
Ich knüpfe mich an dich. Ich knüpfe mich an dich. Ich weiß, ich würde schwanken. Meine Belange, sie stapeln sich vor dir. Meine Ausweise, sie sind abgelegt bei dir. Und ich sammle deine Schnittstellen, deine Vergegenwärtigungen. Ich meine, ich bin eingefädelt, doch ich weiß, einmal muss ich einknicken und kalt werden. Man wird mich umziehen und kämmen, mich frisch halten und schließlich den Deckel über mir schließen, eine Zeit lang über mich sprechen, dann weniger. Doch bin ich nicht eingefädelt, auch in meiner Verwesung bin ich nicht verknüpft. Was bedeutet mir ein Leistungsausweis? Stört mich ein strapaziöser Kopf beim Geschmack meiner Auferweckung? Ich knüpfe mich an dich. Ich weiß, ich würde schwanken.
Herzlichen Dank. Sie haben gesehen, es sind zwar nur 50 Gedichte, aber schon die Auswahl dieser 7 Gedichte hat gezeigt, dass wir, oder das wäre aber, Sie sagen, einen sehr großen Sprachschatz, ein sehr vielfältiges Register, wenn man mit einer Orgelsprache sprechen möchte, hat. Sie hat gesagt, dass sie an der Arbeit ist eines neuen Gedichtsbands. Ich hoffe, er kommt bald raus. Und mit dieser Aussicht auf neue Gedichte von Vera Schindler-Wunderlich schließen wir diese Veranstaltung. Herzlichen Dank. Genau.